Es beeindruckte mich, dass es Leute wie Jagat gab, die dort fernab jeglicher Zivilisation lebten. Nach 5 Stunden erreichten wir endlich unser Ziel und parkten vor Jagats ehemaligem Zuhause. Dort begrüßte uns seine Familie. Sein Vater, seine Mutter, seine Schwester und deren Kind lebten zusammen in der kleinen Holzhütte. Im Erdgeschoss war der Stall, wo eine Kuh mit Kalb, 8 Ziegen und freilaufende Hühner untergebracht waren. Die Betten der Familie befanden sich in einem Zimmer direkt darüber. Diese Aufteilung war typisch für Nepal. Die Bewohner heizten mit der Stallwärme ihre Wohnbereiche. Aber sie hatte auch Nachteile, wie ich gleich nach dem Betreten der Hütte feststellte. Der beißende Geruch von Tierexkrementen bohrte sich in meine Nase. Aber da musste ich jetzt wohl durch. Am nächsten Morgen brachen wir zur ersten Schule auf. Es war mein Geburtstag. Doch in dieser abgelegenen Gegend war kein Handyempfang, so dass mich weder Benita noch meine Familie für Glückwünsche hätten erreichen können. Aber das, was heute anstand, war besser als jedes Geburtstagsständchen und jedes Geschenk. Heute würden wir die Spenden überreichen, und als ich den enormen Stapel auf dem Pickup sah, war ich erneut überwältigt von den unerwarteten Ausmaßen, die meine Geburtstagsidee angenommen hatte. Unterwegs hielten wir immer wieder bei Familien mit schrecklich traurigen Schicksalen und ließen ein paar Spielsachen, Schuhe oder Klamotten da. Da war ein altes Ehepaar, dessen Kinder alle gestorben waren und die nun ohne Altersvorsorge kaum mehr in der Lage waren, sich selbst zu ernähren. Ein Mann, der während der Arbeit auf dem Feld vom Baum gefallen und nun gelähmt und nicht mehr imstande war, für seine 3 Kinder zu sorgen. Unser Pickup schob sich immer weiter entlang steiler Klippen und verschütterter Straßen durch die Schicksale und die Armut dieser Menschen, bis wir schließlich die erste Schule erreichten. Das Gebäude war erschreckend heruntergekommen und kaum als Schule zu erkennen. Der gelbe Anstrich in den Klassenzimmern blätterte ab. Es gab weder Tische noch Stühle, nur eine uralte Tafel. Ein rostiger Stacheldrahtzaun kennzeichnete das Ende dieser Bruchbude. Harry zeigte auf die tiefen Risse in der Fassade.
Die Schäden stammen noch von dem verheerenden Erdbeben 2015. Fast 9000 Menschen sind damals gestorben. Viele Gebäude sind seitdem einsturzgefährdet.
Die Lehrerin kam aus dem Gebäude gestürmt und legte uns große handgemachte Blumenkränze um den Hals, als Zeichen tiefer Dankbarkeit. Die Kinder stellten sich im Hintergrund in Reih und Glied. Einige trugen nur zerfetzte Lumpen, die gerade noch ihre Körper bedeckten, während andere frisch gebügelte Schuluniformen anhatten. Viele Gesichter waren verkrustet und dreckig, die Kinderfüße zerschunden und blutig von den langen Wegen, die die Kinder täglich zur Schule zurücklegten. Für mich war es schwer zu begreifen, dass Kinder auf dieser Welt so aussehen mussten. Wir verteilten an jeden Schüler ein kleines Päckchen mit Schuhen, ein paar Heften und Stiften sowie anderen nützlichen Dingen. Am Ende durfte sich jedes Kind eine Sache aus den riesigen Spielzeugkisten aussuchen. Als ihre kleinen Hände nach dem Spielzeug griffen, sah ich den Dreck unter ihren Fingernägeln und die Hornhaut an ihren Fingerknöcheln von der Arbeit auf den Feldern. Es musste ein hartes Leben sein. Doch die Augen der Kinder strahlten vor Freude, als ihre kleinen Hände gierig nach dem Spielzeug griffen. Mir brach fast das Herz. Ein kleines Mädchen, das sich einen Fußball aussuchte, grinste so breit, als gäbe es nichts Besseres als einen simplen Lederball. Diese pure Freude und Dankbarkeit der Kinder bewegte mich zutiefst. Ich erinnerte mich daran, wie ich als Kind oft gemurrt hatte, wenn ich zur Schule gehen musste, und manchmal sogar vorgetäuscht hatte, krank zu sein, um zu Hause bleiben zu können. Hier hingegen waren sie so dankbar für diese Möglichkeit. Die Kinder liefen lachend umher, teilten aufgeregt ihre neuen Schätze miteinander und verwandelten den staubigen Schulhof in einen fröhlich trubeligen Spielplatz. Diese einfachen Geschenke hatten auf magische Weise Glück in ihr Leben gebracht. Unsere Reise führte uns weiter zu 2 weiteren Schulen, die noch abgelegener waren.
Der Empfang dort war noch herzlicher. Die Blumenkränze fielen noch prächtiger aus. Auch dort verteilten wir Schuhe, Hefte, Stifte und Spielzeug und fragten, was sie darüber hinaus am dringendsten benötigten. Je nachdem, von welchen Problemen die Lehrer oder Bürgermeister der Dörfer uns berichteten, schoben wir die verschiedensten Projekte an. Den Bau von Toiletten, die Installation von Wasseranschlüssen, das Errichten von Schulküchen und das Ersetzen der Stacheldrahtzäune durch wunderschöne bunte Holzzäune. Und das alles in nur einer Woche. Diese Erlebnisse waren für mich schwer zu verarbeiten, da sie so weit von meiner eigenen Realität entfernt waren. Ich konnte kaum glauben, dass Menschen unter solchen Bedingungen leben müssen. Diese Einblicke in eine vollkommen andere Welt werden mich für immer begleiten. In dieser Phase meiner Reise habe ich mir vorgenommen, nie wieder über Kleinigkeiten in meinem Leben zu jammern, sondern mich immer wieder daran zu erinnern, wie viel Glück ich doch hatte, in Deutschland geboren zu sein. 2 Wochen später packte Harry seine Taschen für den Rückflug nach Deutschland.
»Wird langsam Zeit, dass ich Urlaub mache«, sagte er lachend.
Zum Abschied umarmten wir uns und versprachen uns, den Kontakt zu halten, was wir bis heute tun. Ich kehrte nach Kathmandu zurück und dachte erstmals seit meiner Ankunft in Nepal vor 2,5 Wochen wieder darüber nach, wie ich weiterreisen wollte. Chinas Grenzen waren wegen der Corona-Pandemie noch immer geschlossen. Mehrere Tage grübelte ich über Karten, durchforstete alle möglichen Webseiten und hoffte, dass sich an meiner Situation etwas ändern würde. Aber ich war in Nepal gefangen. Es gab keinen Weg Richtung Thailand, der nicht entweder gefährlich oder mit einer Flugstrecke verbunden war. Ich schrieb Benita, dass meine Reise zu ihr sich noch weiter verzögern würde, setzte mich auf den Bordstein und überlegte, was ich mit meiner Zeit in Nepal anstellen sollte. In den Hostels hatte ich immer wieder Leute getroffen, die auf große Himalaya-Wanderungen von bis zu 40 Tagen gegangen waren. Die Leute, die von diesen Wahnsinnstouren wiederkamen, hatten aufgesprungene Lippen, die Haut auf ihren Nasen schälte sich und ihre Rucksäcke stanken erbärmlich. Man sah ihnen an, welche Herausforderungen sie in den Bergen durchlebt hatten. Wenn sie von ihren Abenteuern erzählten, hing ich neidisch an ihren Lippen. Nepal war berüchtigt für seine atemberaubenden, fast unwirklichen Wanderwege. Ich beschloss also, ebenfalls auf eine Wanderung zu gehen. Mir war allerdings sofort klar, dass ich, wenn ich schon wandern gehen würde, gleich nach den Sternen greifen wollte. Die Spitze des Mount Everest kam mir in den Sinn. Mal sehen, wie weit ich es schaffen würde. Zuerst informierte ich mich etwas allgemeiner über die Besteigung dieses legendären Berges. Schnell fand ich heraus, dass man sich normalerweise monatelang auf die Besteigung vorbereitete. Selbst für erfahrene Bergsteiger war der Mount Everest keine leichte Angelegenheit. Diese Zeit hatte ich nicht. Ich recherchierte außerdem, dass ich eine ganze Menge Ausrüstung brauchte. Fließpullover, Regenhose, Wanderhose, Daunenjacke und so weiter. Da Kathmandu aber das Mekka der Bergsteigenden war, gab es hierfür entsprechend viele Fachgeschäfte. Ich klapperte ein paar ab und schaute mir an, was ich für eine lebensgefährliche Wanderung im höchsten Gebirge der Welt gut gebrauchen könnte. Ich überschlug, wie viel mich die Daunenjacken, Wanderschuhe, Spikes und Thermo-T-Shirts, die ich durchstöberte, kosten würden. Doch obwohl wir in Nepal waren, wo alles deutlich günstiger ist als in Deutschland, würde ich bei einer vollständigen Ausrüstung auf einen Gesamtbetrag von 350 Euro kommen. Für einen schwäbischen Geizhals wie mich eine viel zu hohe Summe. Das war es dann wohl mit meiner Mount Everest-Tour. Ich musste mir etwas anderes überlegen, um meine freie Zeit zu füllen. Als ich in eine kleine Nebenstraße abbog, erkannte ich am anderen Ende eine vertraute Gestalt wieder. Es war Ethan, der sportliche Amerikaner, mit dem ich nach Goa gereist war. Wir fielen uns in die Arme. Was für ein glücklicher Zufall! Wäre ich nur in eine Straße früher oder später abgebogen, hätten wir uns verpasst. Ich freute mich riesig darüber, ihn wiederzusehen. Um uns auf den aktuellen Stand zu bringen, gingen wir in ein Café in der Nähe und erzählten uns, was die letzten Monate passiert war.
Ethan berichtete, dass unsere Gruppe in Goa bestohlen worden war.
»Erinnerst du dich noch an den alten Richard mit dem Bart?«, fragte er. »Der hatte sich von fast jedem aus der Gruppe Geld geliehen. Und eines Tages war er plötzlich verschwunden. Der Kerl hat das ganz schön raffiniert angestellt. Niemand wusste, bei wem er alles Schulden hatte. Das kam erst raus, nachdem er sich aus dem Staub gemacht hatte. Es waren zwar keine hohen Einzelschulden, in der Summe war da aber ordentlich was zusammengekommen. Zum Glück habe ich ihm nur $100 geliehen.«
Ich stutzte. Richard war mir immer ganz nett vorgekommen. Er hatte mich nicht nach Geld gefragt. Ich dachte an unseren Abend am Feuer und an das Gefühl tiefer Verbundenheit, das ich gespürt hatte. Anscheinend war doch nicht alles so wunderbar und magisch gewesen, wie ich geglaubt hatte. Später im Gespräch erwähnte ich, dass ich vorhatte, den Mount Everest zu besteigen. Dass ich das Projekt, kurz bevor wir uns getroffen hatten, eigentlich abgeblasen hatte, musste er ja nicht wissen.
»Die Tour ist ganz schön heftig«, staunte Ethan.
»Bist du sicher, dass du dir das antun willst?«
Ich lachte nervös. Immerhin, Ethan war gerade erst von einer anderen Tour zurückgekehrt und hatte ebenfalls nicht dafür trainiert. Unmöglich könnte mein Vorhaben also doch nicht sein. Allerdings musste ich zugeben, dass Ethan seinen Körper deutlich fitter hielt als ich meinen. Da wir schon beim Thema Bergsteigen waren, fragte ich Ethan auch gleich noch, ob er wüsste, wie ich günstig an Ausrüstung kommen könnte.
»Du kannst meine haben«, bot er großzügig an. »Ich brauche sie ja nicht mehr.«
Ich war begeistert, und sobald wir unseren Kaffee ausgetrunken hatten, liefen wir zu seinem Hostel. Auf seinem Bett breitete er alles aus, was er im Himalaya dabei gehabt hatte. Schicht für Schicht zog ich mich bergtauglich an, probierte unterschiedliche Kombinationen, Thermounterwäsche, drei verschiedene Arten von Hosen, eine Fleecejacke, Wanderschuhe und eine riesige Daunenjacke. Wundersamerweise passte mir alles wie angegossen. Allerdings fühlte ich mich unter den dicken Stoffschichten wie eine unbewegliche Wurst.
»Wie kannst du in diesem Klamottenberg wandern?«, fragte ich Ethan. Doch der meinte nur, »Glaub mir, du wirst das noch brauchen.«